Andreas. Da sind wir auch schon wieder, ne? Andreas, ja. Moin.
In Flensburg sind wir heute, ja. Mitten in der Stadt. Wir sagen nicht genau wo, weil ja, die wunderbare Frau, bei der wir zu Gast sind, Sabine Askodom, sind wir, ja, in, kann man sagen, in deiner Wohnung natürlich. Wir sitzen hier sehr gemütlich, nicht weit von der Innenstadt.
Genau.
Sehr schön gelegen. Wir können fast auf den Hafen gucken.
Ja, der Däne, ja. Der Däne würde sagen, es ist richtig Hüge hier Hüge. In deiner Hüge. Wohnung. Ja, genau.
Es ist Hüge. Ja, ich wollte jetzt fast sagen Servus, aber das, darauf hörst du nicht mehr. Du hörst jetzt auf Moin, weil viele kennen dich natürlich und wissen, ja klar, die Sabine, die ist ja in dieser Szene, in der Coaching-Szene, als Autorin, als Journalistin, ja, bekannt, ein Promi, kann man sagen. Kennt dich aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Du bist, und das ist, glaube ich, für viele neu, auch wenn es ganz so neu nicht mehr ist, du bist Flensburgerin.
Ja,
ne? Neue Flensburgerin. Wie kam das? Warum, was hatte ich hier in diese schöne Stadt?
Es muss das Schicksal gewesen sein, anders kann ich es mir selbst nicht erklären. Ich war in meinem ganzen Leben früher noch nie in Flensburg. Ja. Letztes Jahr im Juni hatte ich eine Einladung von 5 Lions Clubs hier in Flensburg, einen Vortrag zu halten. Und ich dachte, Flensburg ist aber weit weg, wohnt die noch in München.
Ja, ja, weiter geht's ja.
Und dann waren die so zauberhaft in diesem Zoom-Vorgespräch. Und dann fahren wir sie rum, zeigen wir ihnen alles. Und das Wochenende drauf war Jazz Baltica in Travemünde und im Timmendorfer Strand. Und habe ich gedacht, Mensch, dann bist du schon mal da oben und dann bleibst du gleich da oben und gehst dann fest dann dahin, liebe ich. Ja, und dann bin ich hier hochgekommen und dann haben die mich in Empfang genommen. Und es war so unglaublich freundlich. Und dann haben sie mir die Stadt gezeigt, dann haben wir gefrühstückt am Nordermarkt und dann haben sie mich ins Auto gesetzt, sind wir nach Dänemark gefahren, zu irgendwelchen Schlössern, deren Namen ich schon wieder nicht mehr weiß. Gibt es ja mehrere offensichtlich.
Ja, absolut, ja.
Und ich war knall auf Fall in diese Stadt verliebt. Wirklich, man kann es aber lieber auf den ersten Blick. Schön. Und ich saß, und ich hatte vorher überlegt, ein Buch zu schreiben und hatte immer so geschrieben auf Facebook, Mensch, wo könnte ich denn das machen? Ich möchte gerne unter Olivenbäumen in der Sonne sitzen. Und wir frühstücken am Nordermarkt, im Café Mette. Und weißt du, unter welchem Baum ich saß?
Unter einem Olivenbaum?
Unter dem Olivenbaum, der da steht. Und ich gucke so nach oben und denke, nee, das glaube ich jetzt nicht. Also wenn das nicht Schicksal ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, nur warte mal ab, ist ja schon ganz schön weit. Meine Familie ist da unten in Bayern. Und dann bin ich 4 Wochen später wieder hochgefahren, guck dir es nochmal an, ob das jetzt so ein Übersprunghandlung war und ich fand es immer noch so schön. Ich hatte immer gutes Wetter, weil alle sagten, oh, im Norden ist immer so kalt und dunkel. Und ich dachte, wo ist es hier kalt und dunkel? Dann bin ich nochmal gekommen und dann habe ich angefangen zu gucken, ob es hier Wohnungen gibt. Und habe festgestellt, die Wohnungen sind halb so teuer wie in München.
Gut, ist das aber auch ein hohes Niveau, muss man sagen.
Ja, München ist mit das höchste Niveau. Ja, und da dachte ich, Mensch, wenn du mal kein Geld mehr verdienst, dann kannst du von deiner Rente da leben. In München nicht.
Nee.
Okay. Und dann habe ich mit ganz viel Glück meine Traumwohnung gefunden. Ich bin da reingekommen, die Mieter waren gerade ausgezogen, sah schlimm aus.
War ein bisschen verwohnt. Denn,
ne? Ja, weißt du, so eine lila Wand und eine schwarze Wand. Da dachte ich, Gott, wie sind die Leute alle drauf? und dann habe ich trotzdem gesehen, das ist meine Wohnung, hier will ich wohnen. Und ich bin in dieses Maklerbüro und habe gesagt, Leute, ihr müsst das gar nicht mehr ausschreiben. Ich nehme diese Wohnung. Ist mir wurscht, ob ihr die Miete erhöht. Sagt mir einfach, wie viel ich überweisen soll. Und die haben sie um 30 Euro erhöht. Das fand ich in Ordnung, oder? Oh. Ja, fand ich auch in Ordnung. Und dann bin ich hier am 2.12. eingezogen. Meine Familie, meine Kinder haben den Umzug gemacht. Ich hatte ganz viele Freunde, die dann hier geholfen haben, ausräumen, einpacken. Und seitdem bin ich glücklich.
Also du fühlst dich als Flensburgerin schon so ein bisschen.
Na, Flensburg ist ein großes Wort. Ja, ja. Aber ich fühle mich in Flensburg geborgen. Und ich finde, das ist schön. Schon mal ein großer Schritt.
Absolut.
Also ich komme jetzt, war jetzt gerade 3 Tage wieder in München, komme im Zug an. Ich liebe diesen kleinen, verrückten Bahnhof. Auch wenn das vielleicht kein Märchenbahnhof ist.
Ja.
Ist euch das klar, dass Flensburger über alles schimpfen? Das regt mich manchmal ein bisschen auf.
Ja, habe ich auch schon oft wahrgenommen. Das ist so.
Dieser Bahnhof, wie der ausschaut. Und ich denke, hey, ist ein Bahnhof. Und der Aufzug funktioniert seit 2.12., seit ich hier bin.
Okay.
Immer. Das ist nicht an allen Bahnhöfen so.
Das stimmt, ja.
Und allein das macht es schon nett. Und ich gehe hier durch die Stadt und staune Bauklötze und gucke immer hoch und sehe diese Giebel von diesen alten Häusern und die Wetterfähnchen. Und um 12 Uhr läuten höre ich immer. Und ich denke, Gott, ist das schön. Und München ist ein Moloch.
Okay.
Und ich sage immer, Norderstraße, weil ich da zum Eisessen gehe oder ins Momo zum Einkaufen. Das ist wie Schwabing 1972.
Ja, okay. Ah, okay, alte München, ja, hier so.
Alte, also noch dieses Bohemia München.
Ah, okay, ja.
Und dann glaube ich ja auch, diese Hipster-Geschichte findet hier statt. Mhm. Und hier gehe ich dann spazieren oder gehe einkaufen oder sitze bei Mauro und esse Eis. Und inzwischen sind das meine Freunde. So schnell geht das hier. Das hätte ich ja in diesem kühlen Norden nie erwartet.
Das ist ein Mythos. Also
natürlich. Ist, ja, ja. Ich gehe dahin und sage, Buongiorno Mauro. Und Mauro sagt, ah, Signorina. Ja, weiß nicht, wie ich heiße, aber ist ja wurscht. Ja, oder ja, im Momo grüßen sie mich. Oder im was ich wo ich was einkaufe. Also ich habe ja so jetzt inzwischen meine Adressen, Café Kritz und alles hier in Norderliebe.
Oh, jetzt müssen wir langsam Werbung schalten.
Ja, das sind, ich sage noch viel mehr, damit das nicht so auffällt. Ganze Südermarkt ist mein Beritt, wenn ich ja zum Markt gehe. Und ich denke immer, hier bin ich angekommen.
Schön.
Und ich habe mal gelernt aus der Psychologie, der Mensch braucht drei Dinge, um glücklich zu sein.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Und die erste ist, er muss verortet sein. Okay. Er braucht einen Ort, wo er sich wohlfühlt. Er muss vernetzt sein. Also er braucht Menschen um sich herum, mit denen er sich wohlfühlt. Ja, das Dritte, er braucht den Glauben an etwas Höheres als ihn selbst.
Okay.
Und das kann, was ich weiß, vom lieben Gott bis Universum oder ich glaube an Gerechtigkeit alles sein.
Ja. Ja, und sonst ist man Präsident der Vereinigten Staaten, wenn man das nicht hat.
Das möchte man auch nicht
sagen. Nee, genau. Nee, aber der glaubt an nichts Höheres als an sich. Und der dann wird es zum Problem.
Der glaubt nicht mehr an sich. Der ist einfach so ein armes Schwein.
Ja.
Egal.
Egal.
Jedenfalls fühle ich mich sauwohl.
Sabine, die wenigen, die dich nicht kennen, du bist Absolventin der Journalistenschule in München.
Ja.
Hast dann auch 25 Jahre warst du in dem Beruf? Mhm.
25 Jahre fest angestellt.
Genau. Was hast du da so gemacht? Du warst ja bei vielen wirklich interessanten Zeitungen. Ne?
Richtig, Tageszeitungen angefangen, so richtig von
klassisch,
unten alles
gelernt,
wie man eine 13-zeilige Meldung schreibt. Ich glaube, das war die schlimmste Herausforderung meines ersten Jahres, weil 300 Zeilen ist einfach.
13 ist richtig. Eine Ankündigung dann. Ne?
Genau. Dann habe ich meine beiden Kinder gekriegt, habe mein erstes Buch geschrieben in der Zeit. Weil ich war arbeitslos und bekam eine ABM-Stelle. Manchmal ist das Schicksal wirklich gütig. Und in dieser Zeit durfte ich ein Buch über den Arbeiterwiderstand in Bayern während der Nazi-Zeit schreiben.
Oh ja,
das war mein Mutjahr. Das war mein Mutjahr. Und dann bekam ich wieder einen Job bei der Zeitschrift Eltern mit zwei kleinen Kindern. Perfekt. Ja. War ich 6 Jahre bei Eltern. Dann habe ich irgendwie die dritte Bettnässer-Geschichte geschrieben und dachte, jetzt ist dann auch mal gut. Muss mal was Neues kommen. Und dann war ich bei der Freundin, Chefin vom Dienst, nicht sehr glücklich, so ein Sandwich-Shop, weißt du, kriegst irgendwie Stress von allen Seiten.
Mhm. Ja, ja.
Und dann
War das die Textchefin?
Die Textchefin, ja.
Ja, das heißt, die Meckertante, die gesagt
hat, ich musste immer sagen, nochmal schreiben. Und die Chefredaktion, dann funktioniert das hier nicht mit Mac. Und dann wurde ich abgeworben von der Cosmopolitan.
Ja.
Wow.
Und habe für die Cosmo in den 90er Jahren den Karriereteil aufgebaut.
Oh.
Frauen und Karriere. Mhm, und das war die Zeit in den 90er Jahren. Da ging die Post ab. Mhm. Es war ein Traum, muss ich echt sagen. Ja.
Ist deine Sicht, wenn du jetzt mal so diese Zeit, 90er Jahre für uns, ist es ja alle, wo wir denken, das ist gerade eben mehr gewesen. Nein, ist halt schon 30 Jahre her.
Ja.
Hat sich da so, was die Frauen, ja, Rechte ist jetzt ein großes Wort, aber das, was auch Frauen im Beruf, dass alles gleich ist, glauben wir ja immer noch nicht, das ist ein Märchen, aber hat sich da aus deiner Sicht das gut entwickelt oder sagst du, sind wir teilweise noch nicht so weit, wie wir sein müssten? Wie siehst du das?
In den 90er Jahren war ich sehr optimistisch. Ich dachte, wir brauchen noch 5 Jahre, dann haben wir Gleichheit, 50-50. Mhm. Das war eine sehr kämpferische Zeit, die Frauen waren auch richtig hier mutig und nach vorne und so. Und dann kam irgendwann der Widerstand von Männern. Die gesagt haben, es werden ja nur noch Frauen befördert, es gibt ja nur noch Frauenförderung. Und dann habe ich gesagt, okay, wie viele Kolleginnen hast du auf deiner Ebene? Nee, nicht keine, aber überall werden da überall Frauen. Und dann kam der Widerstand und dann wurde es mühsam. Und 10 Jahre später war irgendwie fast nichts mehr davon übrig. Es gibt so 30% Frauen, die ambitioniert sind und ihre Arbeit machen, aber dieses Thema ist so weg.
Und jetzt wird es ja eigentlich noch schlimmer. Jetzt versuchen ja viele, die Zeit zurückzudrehen.
Ja,
und
es gibt
Bewegungen, wo genau an den Herd zurück und so.
Ja. Wir waren weiter in den 70er Jahren schon, fand ich. Als heute die jungen Mädchen und Frauen, muss ich auch mal sagen, auch mal kritisch Frauen gegenüber, die sich Tutorials angucken, wie man die Wimpern am besten anklebt, da könnte ich bekloppt werden. Das war in meiner Jugend, die Generation war undenkbar. Wir wollten Freiheit, wir haben irgendwie BHs verbrannt und sowas. Und da habe ich so das Gefühl, es dreht sich alles wieder so konservativ zurück.
Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe so das Gefühl gehabt, so als Frau Merkel 2005 Kanzlerin wird, da dachte ich, okay, jetzt passiert was. Ja. So im Sinne von, ja, jetzt haben wir auch diese letzte Sache so. Ne? Und irgendwie ist da gar nichts passiert, oder?
Ja.
Oder?
Noch gar nichts, nicht für Jungs. Ich denke jetzt, also gerade für junge Frauen, die eine gute Ausbildung haben, die haben erstmal weniger Barrieren, dass sie dann in gute Jobs kommen. Aber es gibt die berühmte Glass-Ceiling, diese Glasdecke nach wie vor. Bis zu einem bestimmten Level ist es einfach, da kannst du mit Leistung überzeugen. Und dann kommen die Andreas, Thomas, Stefan.
Ja. Ne, du weißt ja. Sitzen mehr in den Vorständen, glaube ich, als Frauen insgesamt. Ja. Ne? So, das ist.
Und dann plötzlich wird's zäh. Ja. Und dann kommt natürlich der Mummy-Track. Sobald diese Frauen Kinder wollen, ist es dann mit der Gleichberechtigung ziemlich aus.
Und was ich so im Freundeskreis sehe, dass immer noch viele Frauen automatisch, das ist halt eine ganz Kleinigkeit, immer noch automatisch den Namen des Mannes bei der Hochzeit annehmen. Das ist immer noch so
viele,
ja. Ja, und das wundert mich irgendwie so. Also wo ich denke, ihr seid doch viel weiter. Oder, nein, ich meine, das ist jetzt auch nichts Schlimmes, finde ich. Also,
aber da merkt man, dass sie nicht stolz sind auf ihren Namen.
Ja, ja.
Also ich habe es auch nicht ausgenommen von Geburt, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber ich wollte damals auch meinen Namen loswerden, meinen Ursprungsnamen, weil meine Familie fand ich schrecklich. Ja. Ich hieß Künast. Und das konnte schon niemand schreiben. Ja. Und Künast haben sie auch noch gesagt. Aber diesen Herrn Askedom, als ich gerade, wollte ich auch Askedom heißen. Okay. Und inzwischen ist es meine Marke.
Ist ein Markenname.
Absolut, genau. Ja, absolut, ja, klar. Naja, aber es ist ja auch ein bisschen anders. Bewegung findet ja auch statt im Sinne von Geschlechteridentität. Also mein Kind zum Beispiel war früher Lisa und ist heute Leon. Wo es sehr interessant ist, die Reaktion zu sehen von den Generationen. Und erstaunlich kommen einige aus der älteren Generation, sage ich jetzt mal, sehr entspannt damit um, während andere sagen, ich kann das nicht sagen. Und ich sage immer, okay, und da findet ja auch ein bisschen was statt. Im Moment findet halt sehr viel statt. Einerseits gibt es diese Bewegung zurück an den Herd, andererseits fühlen sich manche Menschen einfach sehr frei.
Von einer
Drag-Queen
schon tot, weißt du? Also,
genau. Ja. Und Andreas hat heute auch so eine Geschichte erzählt, wo ich denke, meine Güte, und das muss eigentlich noch viel mehr werden. Einfach, ich finde das einfach, das ist so an der Zeit. Ich habe auch ein paar Jahre lang in Berlin gelebt und habe dann mitten im Epizentrum in Schöneberg gesessen und habe Dinge gesehen, die unglaublich waren. Ja. Und ich denke, toll, der Umgang damit, dass man sagt, jeder soll doch bitte so leben. Und das sind alles Menschen, die stören niemand anders. So, und dann denke ich, das braucht, die tun auch niemandem was. Und das braucht einfach noch eine ganz andere Reichweite. Also diese beiden Strömungen haben wir jetzt.
Ja, genau. Warum das gekippt ist. Und ich habe neulich mal gelesen, und ich glaube, da ist was dran, dass die Unsicherheit der Menschen steigt. Und wenn du unsicher bist, deine eigene, dann provoziert dich das alles. Kann doch jetzt nicht jeder plötzlich ein Mädchen werden.
Ja.
Man kann doch nicht plötzlich nur noch 20 Stunden arbeiten wollen. Also ich glaube, dass es so eine Zwischengeneration gibt, die selbst total verunsichert, unzufrieden sind mit ihrem Leben. Und für die ist alles irgendwie eine Provokation.
Ja.
Generation Z. Was regen sie sich darüber auf, die Ollen Buben?
Naja, oder Generationen-Bashing hin und her. Ja, also warum müssen die? Wir sind doch alle Menschen. Und dann finde ich immer so dieses, dann gegen die Alten, dann geht es gegen die Jungen. Meine Güte, lass uns doch zusammen alle was machen. Ne? Das ist doch auch albern. Aber das sind dann die Klischees. Und dann sind wir wieder im Populismus. Diese Unsicherheit ist der Nährboden für den Populismus. Genau. Wie kommen wir da raus?
Bio-Deutsche. Wenn ich Bio-Deutsche höre, könnte ich kotzen.
Ja,
gut. Also Bio-Limonade finde ich in Ordnung. Ne?
Aber lass uns jetzt so hinzu, wie kommen wir da raus? Du musst uns jetzt da rausholen. Du musst Deutschland jetzt da rausholen.
Wenn ich das wüsste, wäre ich Bundeskanzlerin.
Ja,
was
ja.
ich mal werden wollte übrigens, ja. mit 18, mit 19, 18, okay. 20.
Ja.
Und dann hat die Frau Merkel mich da einfach überholt. Nein,
gibt's doch gar nicht.
Ich glaube, dass diese Verunsicherung Feindbilder schafft. Und man fühlt sich dann besser, wenn man gegen die hetzen kann.
Ja, klar.
Also, und nochmal, ich muss jetzt mal auf die Flensburger kommen. In München ist mir das gar nicht so aufgefallen, glaube ich. Dieses früher war alles besser. Also gibt es irgendwie ein Foto von Flensburg von 1986 und da kommen 20 Kommentare. Ja, früher war alles besser.
So
da gab es noch das Kaufhaus XY.
Ja, ja.
Und jetzt steht alles leer und
wir
die Galerie.
Früher goldene Straßen hier.
So ungefähr. Und die Straßenbahn fuhr noch quer durch. Das war noch, jetzt hängen da diese komischen Schuhe. Ja. Nein. Und ich denke immer, oh, es ist so schade, ihr wohnt in einem Paradies und ihr merkt es überhaupt nicht.
Das sollten sich die Pflanzen vorher.
Ich habe mal so eine Fotoreihe gemacht, Kopf hoch. Habe ich immer oben so Giebel fotografiert und
schön.
So, weil ich wollte, dass die einfach mal sagen, Gott, ist unsere Stadt schön. Und jetzt diese neue Promenade, ne? Könnte man sich doch richtig freuen. Nein, und dann kommen da die Radfahrer. Und dann, ihr habt das, glaube ich, auch berichtet, dass es da Streit gibt zwischen Radfahrern und Fußgängern. Und ich denke, mein Gott, die Welt ist doch wirklich kriegerisch genug.
Ja, aber es ist leider überall momentan so ein bisschen so, die Lunte ist sehr kurz. Das ist in Solingen genauso. Also das ist also wenn man dann auch mal leicht kritisiert, dass man vielleicht ein Auto so ein bisschen nicht auf den Bürgersteig packen müsste, hat man sofort eine Drohung am Hals. Ja.
Und, Klage, ich zeig dich an.
Nee. Ja, einfach
also, so. Norddeutsche kannst du schon so ein bisschen.
Ich bin aus Norddeutschland eigentlich. Ne?
Ja, okay.
Also ich bin aus Hannover. Also,
nee, das ist nicht Norddeutschland, Entschuldigung. Das ist
für mich war ich immer stolz darauf, dass ich in Norddeutschland geboren wurde. Wenn du in München bist, ist das Norddeutschland.
Ja, das stimmt.
Und das Schöne
ist,
wir haben ja keinen Dialekt. Nein, wir sind Bergland bei Hannover. Und deswegen nehme ich jeden Dialekt an, wo ich gerade bin. Ich kann auch Dortmundisch.
Woll ist dann hier mehr
und
so.
Und hier, ich liebe das. Und ich mache das gar nicht extra nach, sondern ich.
Nee, das kommt einfach so automatisch.
Und wenn die Leute Moin sagen, dann freue ich mich. Ja. Ich werde nie vergessen, als ich hier neu hinziehen wollte, war ich mal in so einem schönen Marzipangeschäft da in der Roten Straße.
Hier, also nicht in Lübeck, sondern nee, du warst
in
Flensburg.
Hier
in der Roten Straße.
In der Roten Straße, ne? Aber da gibt es ja auch lecker Marzipan. Ja. Und dann war da eine nette Verkäuferin an der Kasse und ich sage, wissen Sie, ob hier irgendwo ringsrum vielleicht Wohnungen frei werden? Nee, wüsste sie nicht, weil ich suche gerade. Und dann sagt die zu mir, und wenn Sie dann hier wohnen und sich langweilen, kommen Sie bei mir vorbei und wir snacken.
Ja,
das herrlich. Hat mir in München 50 Jahre niemand angeboten. Wenn du da reingehst, ohne was zu kaufen, sagen die so, hopp, hopp, raus hier. Ja. Und das sind so die Kleinigkeiten, die ich so genieße. Mhm. Herzlichkeit. Und sagt man, oh, die sind ja so zurückhaltend, die Norddeutschen, und die reden ja nicht viel. Du kannst ja Moin in 1000 Variationen sagen.
Ja.
Moin.
Genau.
Ja, ja. Nur Moin bitte nicht.
Ne? Moin.
Das ist Gesabbelei, ne?
Habe ich gelernt, ja. Aber ich glaube, das ist auch nur in Hamburg, dass die Moin sagen.
Oder? Ja, ich glaube auch. Und die Touristen und manchmal rutscht einem das auch raus. Ja. Aber wiederum über die Grenze nach Dänemark, da gibt es dann auch wieder Landstriche, wo Moin Tschüss heißt. Da sagen die Leute, ja, da sei zum Beispiel in Heuer.
Dänisch ist ja eh.
Wenn man in Heuer aus dem Ort fährt, steht da Moin mit J. Und das heißt dann warum? Tschüss.
Tschüss. Ja. Die sagen Hi oder Hey oder
ja, ja, genau. Hi. Ja. Genau,
ich finde Hey immer so kurz angebunden.
Ja, das wirkt so, ja, ne? So ein bisschen, ja.
Hey, was machst du hier?
Ja, aber das ist eben auch so, Hi, das kann man auch in anderen, das ist Hi, auch, ne? So ein bisschen, Hi. Ja, das ist ja ein bisschen eine Spezialität von den Dänen.
Und ich mag die Menschen hier unendlich gern, muss ich echt sagen. Ich saß neulich in einem Café mitten in der Fußgängerzone und habe einfach nur geguckt.
Genau.
Und da habe ich gedacht, weißt du, was klasse ist hier? Also ich komme ja aus diesem versnobten München, das muss man immer im Hinterkopf haben. Die Leute gehen morgens aus dem Haus. Und wenn es regnet, ziehen sie sich ihre Regenjacke an. Und wenn es nicht regnet, ziehen sie keine Regenjacke an. Und wie sie sind, gehen sie einfach auf die Straße.
Mhm.
Die überlegen nicht. Oh, passt vielleicht meine Hose zum Oberteil? Oh, ich müsste erst noch mal mich etwas stylen.
Ja.
Und das finde ich so schön. Die sind einfach.
Entspannt.
Und das finde ich klasse.
Ja, okay.
Und da fühle ich mich sauwohl.
Ja, es ist schon eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Absolut. Ja. Das ist auch so. Ich bin ja nur im Exil in Solingen und immer wenn ich hier oben komme.
Haben Sie nicht deportiert?
Schon. Ja, nein.
Seine Frau hat ihn nicht.
Der Liebe wegen. Meine Frau hatte Heimweh und wir haben auch im Norden hier oben gewohnt, aber die hatte Heimweh und dann bin ich natürlich als guter Ehemann dann mitgekommen. Ja, das Bergische Land hat ja auch seine Reize.
Ja, ist wunderschön.
Was
meinst du, als ich aus München weg bin, haben die Leute gesagt, oh, sie werden ja die Berge vermissen. Und sag ich, ganz sicher nicht.
Nee.
Ich hasse die Alpen.
Ja.
Ich will auch keinen Berg hochlaufen und steigen.
Wer will
und
sonst das schon? Was.
Und dann habe ich festgestellt, shit, hier gibt es auch Berge.
Flensburg ist ganz schön bergig, ne?
Da muss man ganz schön hochlaufen, wenn man da auf
stimmt,
die physische.
Ja, das stimmt, ja.
Denkst, und dann da drüben auf die Jürgensby, da drüben, diese Wahnsinnstreppe hoch.
Ja.
Das finde ich anstrengend genug. Da muss ich nicht auf den Patscherkofel oder irgend sowas.
Ja, anstrengend. Journalismus war dann irgendwann für dich beendet und du bist dann ja wirklich in diese. Ja, Coaching-Szene, das klingt so despektierlich, das meine ich gar nicht so.
Nö,
das ist was Nettes, genau.
Ja.
Du bist da reingeraten. Ich habe also, so coache ich, das ist, habe ich als Hörbuch jetzt gerade gehört.
Oh,
also auch in der Vorbereitung. Ja, habe ich was gelernt. Und vor allem habe ich gelernt, dass Coaching nicht verwechselt werden sollte mit einer Psychotherapie.
Nee, gar nicht. Ne?
Weil das ist ja auch so, wo, sag ich mal, unseriöse Kolleginnen und Kollegen vielleicht das manchmal verwechseln. Und das hast du da ja schon relativ klar gemacht, dass es darum nicht geht, sondern auch dieses Kurz, wie nennt es noch, Entschuldigung.
Kurzzeitcoaching.
Ja, genau, dieses, da gab es die Abkürzung, wie war das noch?
LOC.
LOC, genau.
Lösungsorientiertes Kurzzeitcoaching, genau.
Ist das etwas, ich glaube, das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter, ist das noch aktuell für dich, dieses also da arbeitest du immer noch mit dieser Methode, und wenn du einmal kurz erklären magst,
ich
was das
entwickelt,
bedeutet.
Ja. Ich habe die selbst entwickelt, weil ich fand, die anderen Coaching-Methoden, die es gab, also habe ich noch einen Zwischenteil. Mhm. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe angefangen mit 46 Bücher zu schreiben. Und dann habe ich ein Buch über das Thema Gelassenheit geschrieben. Mhm. Und dann wurde ich angefragt, können Sie da mal einen Vortrag halten? Mhm. Denke ich, klar, mache ich. Können Sie da mal ein Seminar machen? Denke ich, klar, mache ich. Habe ich eins entwickelt. Und in den Seminaren wurde ich gefragt, machen Sie auch Einzelgespräche? Mhm. Und dann habe ich, warum soll ich keine Einzelgespräche machen? Und irgendwann habe ich gelernt, das nennt man Coaching.
Das ist ein Coaching, genau.
Und ich habe deswegen meine eigene Methode entwickelt. Und das heißt immer, Blick nach vorn. Mich interessiert es nicht, ob der Hund gebellt hat, als du 3 Jahre alt warst. Oder wer schuld ist an deinem Elend. Und immer, die Eltern haben ja auch ihren Anteil, das wissen wir als Eltern auch.
Also das heißt, wenn du merkst, da hat jemand echte Probleme,
dann sage ich, würde ich schon mal sagen.
Dann geh mal zum Arzt oder
Therapeutin. Nein, ich würde sagen, an ihrer Stelle würde ich mal eine Stunde mit einer Therapeutin reden, ganz vorsichtig, weil sonst hast du dem sofort so einen Stempel aufgedrückt.
Ja.
Aber es passiert selten. Und vor allem, wenn du einen Ruf hast, also wenn du sichtbar bist, dann kommen auch nur die Leute, die passen. Die wissen, ich brauche eine Lösung, das dauert bei mir 2 Stunden maximal.
Ja.
Und in den 2 Stunden erarbeiten wir eine Lösung, eine Erkenntnis, eine Idee für das, was die Leute wollen. Mhm. Und ich coache bis jetzt, also ich habe im Augenblick fast jede Woche 2 Coachings. Mhm. Das war mal so vorletztes Jahr so abgeflacht und auf einmal kommt es wieder. Das finde ich auch so faszinierend.
Ist das über Social Media oder wie machst du im Moment?
Ich mache das über Social Media.
Ja.
Also, oder über Vorträge, dann sage ich, Leute, wenn ihr Vertiefung wollt, hier bin ich.
Und wie läuft das denn ab? Die Leute schreiben dich dann an, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oder LinkedIn bist du auch. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay,
genau, LinkedIn
zum Beispiel. Irgendwann ist ja das Thema, was kostet das denn? Zahlt ja nicht die Krankenkasse.
Nee, tut's nicht. Nein. Also ich habe einen Stundensatz, soll ich denn jetzt wirklich sagen?
Wenn du denn sagen magst, dann
bin ich stolz drauf. 386 Euro die Stunde.
Plus Mehrwertsteuer,
also 2 Stunden sind wir bei 790 oder irgend sowas, nicht genau. Ja. Mit Vorbereitung, Fragebogen, Vorgespräch, Coaching-Protokoll hinterher, Umsetzungsgeschichte. Und das Gute eben ist, dass ich in 2 Stunden fertig bin und eben nicht 10 Stunden brauche, um überall rumzurühren.
Was dann möglicherweise viel teurer
wäre.
Nochmal
schwieriger mache und so. Und natürlich kann sich das nicht jeder leisten. Und deswegen habe ich gerade so ein Angebot gemacht einigen Leuten, Lust-Coaching nenne ich das.
Oha,
ich habe Lust zu coachen
und
deswegen 150 Euro die Stunde.
Okay.
Und das macht mir genauso viel Spaß wie für den vollen Satz,
weil
mir einfach diese Arbeit so viel Spaß macht. Hey, weißt du, dann erarbeitest du was und dann sagt jemand, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Und dann freue ich mich und dann kriege ich eine Rückmeldung, habe ich das und das gemacht, habe mit meinem Chef gesprochen, habe mich entschieden zu kündigen. Sowas kann auch passieren, natürlich.
Natürlich, ja.
Weil Veränderung.
Aber du gibst ja auch, glaube ich, keine, es geht bei dir ja nicht darum, dass du die große Ratgeberin bist und ständig sagst, hier, pass mal auf, ich sehe das so, wie du schon so gerade sagst, dein Vater ist gleich mal die Hand ausgerutscht und deswegen bist du so und so. Nein.
Nee, nee.
Sondern du stellst
Nase
Fragen
weiß, bin ich nicht.
Und du guckst dann nach Lösungen.
Ja.
Und ist das denn, kommen die Menschen dann oft selber drauf?
Ja, immer.
Oder wie, ja.
Immer.
Also, ja.
Also ich behaupte, jeder Mensch, der sich entscheidet, ein Coaching zu machen, hat die Lösung eigentlich schon im Kopf.
Ja.
Und ich helfe, das Türchen zu öffnen, hinter der sie die sich versteckt hat. Und abzuwägen und eine Strategie zu entwickeln und die Motivation zu finden. Manchmal sind ja auch Veränderungen ängstigend und boah, du gehst ein Risiko ein. Und deswegen würde ich nie im Leben sagen, machen Sie das ruhig, das schaffen Sie.
Ja,
Katastrophe, wirklich Fehler.
Also keine Ratgeberin, wie gesagt.
Also ich habe auch ein Angebot, das nennt sich Exzellenzberatung. Wenn es wirklich darum geht, dass ich aus meiner Erfahrung Ratschläge gebe. Zum Beispiel, wenn jemand ein Buch schreiben will. Und ich habe 36 Bücher geschrieben und da kann ich schon sagen, so finden Sie einen Verlag, so machen Sie ein Exposé, darauf sollten Sie achten. Das ist dann kein Coaching. Aber das trenne ich auch stark.
Mhm. Okay.
Also und das Coaching ist immer ein Finden der eigenen Motivation und der eigenen Wünsche und Bedürfnisse.
Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, du bist so deine eigene Marke, der Name Askelom und so auch. Und das ist auch, ich habe dann auch gesagt, zum Beispiel zu meiner Frau, ich fahre zu Sabine Askelom, oh, wie schön, oh, wie schön. Ja, und so, das ist ganz toll. Und
deine dann, Mama ja auch.
Bei Name, das wird doch nicht alles weil meine Mutter wohnt auch ganz hier in der Nähe und dann sage ich, wir fahren, ach, wie schön, Mensch, das ist ja so toll. Also dein Ruf, der voraut. Nee, eigentlich
schade,
nicht.
Aber das ist noch ein Skrebelpark. Ja,
das lernen Sie jetzt.
Mir ging nee, das neulich so. Ich fahre mit dem berühmten Fahrstuhl im Bahnhof hoch aufs Gleis 2.
Ja, der funktioniert.
Steigt noch eine Frau mit ein, auch mit Köfferchen, guckt mich so an, so lange dunkle Haare und sagt, kann es sein, dass ich Sie kenne? Und ich sage, ja, das kann schon sein. Uneitel bin ich inzwischen, dass ich das weiß, dass es sein kann. So. Mhm. Und dann sagt sie, Sie sind Frau Askedom. Ja. Und dann freue ich mich einfach.
Ja, na klar.
Passiert dann, dir das denn oft? Also in München wahrscheinlich öfter als hier?
Nö,
oder kann man
nicht
das gar
mal.
Nicht sagen?
Nee? Ich war öfter im
bayerischen
NDR in der NDR-Talkshow.
Ach, ja,
und so
genau.
Kennen mich, glaube ich, vom Sehen hier mehr Leute als in München.
Okay, ja, aber weil du beim Bayerischen Rundfunk ja auch vieles gemacht hast.
Ja, das Radio, da sieht man eigentlich, so, dann werde ich auch nicht erkannt. Hallo, so schaue ich aus.
Genau, wie Andreas hat ein gutes Radiogesicht. Ne?
Oder hat
wie
sie mir dann sofort ihre Nummer gegeben,
ja.
Dann habe ich sie angeschrieben, also über WhatsApp. Und jetzt haben wir uns verabredet und gehen übermorgen Abendessen.
Oh, wunderbar.
Und das ist wohl eine ganz bekannte Frau hier in Lübeck.
In Lübeck, ja.
Jetzt sage ich schon in Lübeck. Meine beste Freundin wohnt in Lübeck.
Deswegen. Ah, ja, okay. Lübeck ist auch schön. Das ist
ja. Und ich bin nächste Woche in Lübeck. Alles ein bisschen durcheinander.
Ja.
Jedenfalls, diese ganz reizende Frau geht mit mir essen, da in Sonnweg. Und ich denke, ist das nicht schön? So findet man Freunde auch.
Ja, toll.
Und ich finde, das ist auch was, vernetzt sein. Da habe ich eine Menge für gemacht. Mhm. Weil von alleine kommen die Leute nicht unbedingt. Ich habe eine Doppelkopfrunde gesucht. Über Flensburg Ahoi und nebenan.de und habe dadurch 5 unglaublich nette Frauen kennengelernt.
Ja.
Und eine von denen ist zwischen meine beste Flensburger Freundin.
Oh, wie schön.
Und sowas finde ich toll.
Absolut.
Oder ich quatsche Leute an und ich frage und rede mit Menschen. Und ich glaube, das muss man schon auch schaffen, wenn man sich irgendwo heimisch fühlen will.
Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil du sagst, hergezogen, es passt irgendwie alles mit dem Olivenbaum. Und gleichzeitig hast du ja auch, denke ich mal, Menschen zurückgelassen in München.
Ja.
Also Freunde, die dir auch wichtig sind.
Ja.
Aber du schaffst das denn auch, dass man in Kontakt, das geht ja heute auch.
Das ist Glück manchmal so anstrengend, aber ich habe einen guten Freund in München, der hat Krebs gehabt, ist operiert worden. Es ging ihm immer so ein bisschen schlecht und habe mich am Samstag in den Zug gesetzt, bin 9 Stunden nach München gefahren, war den ganzen Sonntag mit ihm zusammen, bin Montag wieder zurückgefahren und dann sagt er irgendwann, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du bist jetzt nur wegen mir gekommen. Sag ich, ja. Du bist mein bester Freund. Und das muss möglich sein.
Absolut.
Sonst verliert man Menschen.
Absolut. Und das ist auch so ein bisschen, da rutschen wir jetzt so ein bisschen in dieses schöne Thema, weil du passt so hervorragend in unseren Podcast, weil wir auch, natürlich wollen wir Menschen so abbilden, wie sie sind oder so ein bisschen was rauskitzeln auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer den Anspruch, so ein bisschen den Leuten auch Mut zu machen. Vielleicht auch immer einen kleinen Tipp an die Seite, zum Beispiel, was du mit 30 dich vielleicht nicht getraut hast und heute machen würdest. Sowas zum Beispiel, was würdest du dich heute trauen, was du mit 30 nie gemacht hättest zum Beispiel?
Gestern, als ich zurückgefahren bin von Hamburg mit der Regionalbahn, saßen 2 junge Frauen mit ihren Laptops an so einem Vierertisch in der R7 und haben lauthals an einer Telefonkonferenz oder Zoom-Konferenz teilgenommen.
Ja, der Klassiker, ja.
Die Dinger in den Ohren, die Stöpsel in den Ohren, haben sich selbst nicht gehört und haben rumgebrüllt. Mhm. Und dann bin ich so halb aufgestanden, habe so Aufmerksamkeit gefunden und habe gesagt, können Sie bitte ein bisschen leiser sein? Wir wollen nicht alle Ihre Internas mitkriegen. Mhm. Das hätte ich mich mit 30 nie im Leben getraut. Ich hätte mich umgesetzt wahrscheinlich.
Ja, ja.
Wie haben die reagiert?
Die waren jetzt nicht begeistert von meiner Einrede. Aber sie haben versucht, ein bisschen leiser zu reden.
Und immerhin.
Das Beste war, die anderen ringsrum haben mir so zugezwinkert.
Ja. Mhm.
So, danke.
Sehr gut, danke. Ja, aber traurig.
Und das hätte ich mich früher nicht getraut. Ja. Und ich bin heute weniger bange als mit 30. Mhm. Also ich war so ängstliche junge Frau.
Ja, Bange ist ja auch schon ein schönes norddeutsches Wort. Ja, toll, ne?
Ich liebe das Wort Bange. Oh, das ist mir einfach wurscht. Ich denke, wollen sie mich schlagen oder was soll passieren?
Ja.
Die mögen mich dann vielleicht nicht. Oder mögen sie mich halt nicht. Und das war so, als 30-Jährige war dieser Zwang noch, dass man gemocht werden möchte, noch größer.
Okay.
Und jetzt merke ich, werden mich nie alle Menschen mögen.
Und das ist ja auch schon ein Stück Zivilcourage, auch wenn es ganz klein ist, aber man kann ruhig mal auch für irgendwas einstehen und so. Brauchen wir das vielleicht generell auch mehr, einfach mehr Mut im Leben, auch mal den Mund aufzumachen, auch wenn man vielleicht mal daneben liegen kann, das kann ja auch sein, aber...
Dann kann man sich immer noch entschuldigen hinterher.
Genau, ja.
Ja, ich war in München bei den Omas gegen Rechts oder bin Mitglied auch von den Omas gegen Rechts und habe dann bin damit durch die Stadt gezogen und so. Und da habe ich gedacht, guck mal, die älteren Frauen, die trauen sich mehr als die jüngeren Frauen.
Ja.
Die haben einfach keine, die haben wirklich keine Bange. Und ich bewundere die. Ich bin also nicht so eine militante Demonstrantin. Okay. Aber die stellen sich halt bei dem AfD-Kongress vor die Tür und schreien irgendwie Nazis raus. Hm. 70, 80-jährige Frauen. Mhm. Und dann denke ich mir, guck mal, die haben keine Bange.
Genau.
Die haben keine Bange mehr. Hm. Die haben eine Überzeugung und dann stellen sie sich dahin und machen das. Und ich habe gerade die letzten Wochen in Amerika beobachtet, diese Aufmärsche überall gegen den Faschismus, in allen Städten Menschen zusammengekommen, ohne Ende. Und ich denke, nur so kann man Entwicklungen beeinflussen. Nicht, indem man zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, geht alles den Bach runter.
Bist du denn optimistisch? Weil wir leben ja im Moment in einer Zeit, wir haben ja nun wirklich die Welt, brennt so ein bisschen.
Ja,
sie hat sicherlich früher auch schon mal gebrannt, aber im Moment ist das so sehr wahrnehmbar.
Ja.
Und wir haben sehr viele, nennen wir es mal vorsichtig, sehr viele populistische Strömungen, wenn wir es mal so ein bisschen vorsichtig formulieren wollen.
Naja, und wir haben zum ersten Mal den Bruch mit Amerika, wenn man es jetzt so sehen will.
Obwohl bei diesem Amerika finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber egal.
Ja.
Ich war vor 6 Wochen total pessimistisch.
Okay.
Also Wahlen, dann die neue Bundesregierung, wo ich auch dachte, oh mein lieber Gott. Und dann habe ich Menschen gebraucht, mit denen ich darüber reden kann, weil ich habe wirklich gedacht, wie lange will ich das eigentlich mitmachen? Also will ich das noch erleben, was da auf uns zukommt? Und das hat sich in den letzten 4 Wochen geändert. Ich weiß gar nicht, wodurch alles, aber auch durch diese Aktionen in den USA, wo Menschen aufstehen
okay.
und so Nachbarschaften sich vor ihre Nachbarn stellen.
Ja.
Oh, es gibt noch Zivilcourage.
Das ist ja
es
eigentlich
gibt
das,
noch anständige
Menschen. Genau, ja, das ist die Gemeinschaft.
Und sie haben Erfolg damit.
Ja.
Ich habe heute wieder so ein Video gesehen, wie da diese Trooper mit ihren Maschinengewehren vom Bauch wirklich zurückgegangen sind. Ja. Immer weiter zurück und haben diese Leute in Ruhe gelassen. Weil
denen das auch unangenehm ist,
ja.
Und ich denke, wenn wir aufgeben, dann haben wir verloren.
Ja.
Also ich habe dich ja persönlich kennengelernt vor ein paar Wochen, noch gar nicht so lange her. Da bist du im NDR-Studio gewesen und hattest eine Schalte mit dem Bayerischen Rundfunk.
Yep.
Und da ging es, glaube ich, um das Thema, wie bereite ich mich auf unangenehme Gespräche vor. Das heißt, Friedrich Merz war ja, du hast jetzt nicht Friedrich Merz gecoacht, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber du hast eine Einschätzung gegeben.
Ja.
Wie bereitet
als Beispiel
bei und er hat, das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, dass er bei Trump war und die haben sich dann zwischendurch wieder getroffen beim G7-Gipfel.
Kurz.
genau, aber Wie siehst du das so, wenn du, ich will jetzt nicht, dass du eine Bilanz siehst, das wäre jetzt albern, aber viele haben ja Befürchtungen bei Herrn Merz gehabt, weil er ja auch schwierig war zu Anfang im Januar, erinnern wir uns, ist schwierig.
Lunte hast du vorhin gesagt.
Ja.
Aber kannst du mit ihm milde umgehen oder würdest du doch eher scharf ins Gericht gehen jetzt?
Ich glaube, ich habe mir abgewöhnt, scharf ins Gericht zu gehen. Erstens hilft es niemandem.
Nee.
Zweitens, wer von uns hätte auf diesem Stuhl neben Trump sitzen wollen?
Nee.
Und dann aber sagen, Herr Trump, so geht das aber nicht. Nee. Da müssen Sie sich jetzt mal ein bisschen einkriegen oder sowas. Ja. Und ich finde, er hat es richtig gemacht.
Mhm.
Er hatte keine Chance. Neben Trump auf diesem Stuhl hat niemand eine Chance. Mhm. Da wirst du vorgeführt. Und ich hatte in dem Interview gesagt, ich habe gelernt, man sollte keine verbrannte Erde hinterlassen.
Mhm.
Und wissen, wo ich meine Kraft einsetze und wo es einfach verlorene Liebesmühe ist. Also ich finde, hat das, natürlich kann man enttäuscht sein. Der hätte sagen müssen. Nein, hätte er gar nichts. Dann hätten die ihn abgeschaltet. Fertig.
Ja.
Ich finde, das hat er ordentlich gemacht und ich gebe ihm Vertrauensvorschuss und ich hoffe, dass sich da noch ein bisschen was tut in Sachen Demokratie in Deutschland wieder.
Ja, wäre nicht schlecht, ne?
Ja, gerade so viele Sachen sind, die aufgearbeitet werden müssen und die werden gerade so unter den Tisch gekehrt und das gefällt mir nicht. Und da denke ich, müssen wir mal Finger drauf halten.
Also viel, und dieses Coaching, ich möchte nochmal zurück, weil ich es so spannend finde. Du bist, wie gesagt, eine etablierte Journalistin und hast deine Karriere da gemacht und dann, und Coach hat für mich immer so, etwas gehabt früher. Thomas hat ja auch mal als Coach vielleicht gearbeitet oder als Speaker und so weiter. Ja. Und wir sind sehr lange befreundet und ich habe das oft kritisch begleitet, weil ich immer denke, oh, für mich
nicht
ist das
oft,
so eine.
Oft, sondern immer kritisch begleitet.
Naja, ich hatte so meine Probleme mit einigen Techniken. Ne? Also, du hast ja in dem Fall so NLP. Für mich war das immer so ein bisschen pseudowissenschaftliches Gedöns. Aber das ist jetzt, ich will, das geht, Thomas ist da ja gar nicht mehr drin in der Szene, aber hattest du denn, es ist ja irgendwie so ein bisschen, es ist eben kein Lehrberuf, ist Journalist übrigens auch nicht, eben, das kann man nämlich auch einfach so machen, das ist völlig egal, ich will das auch gar nicht jetzt zur IHK oder zum Studium erklären, aber woran kann ich als Nutzerin, Nutzer erkennen, ob eine Coachin, ein Coach, dieses Wort seriös finde ich immer ein bisschen blöd, aber zu sagen, ob der es gut mit mir meint oder ob das ein Abzocker ist. Wir wollen jetzt gar keine großen Namen.
Also ich denke, wenn große Summen fließen, so 20.000, 30.000, da würde ich mal gleich aufhören. Ja. Gleich sagen, no. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde gedrängt, und das merkt man sofort bei diesen Abzockern, die rufen dich dreimal an und sagen, du hast dich noch nicht entschieden, nur noch heute. Ja. Also wenn jemand sagt, nur noch heute, würde ich schon gleich heimgehen.
Egal, bei welchem Angebot.
Ja. Okay. NLP zum Beispiel, ich mag diese Technik nicht, weil ich finde sie manipulativ. Mhm. Aber ich sage mal, jeder muss ein Hobby haben. Ich mag kein NLP, fertig. Aber ich kenne ganz reizende, tolle Kollegen, die damit arbeiten und die es eben nicht missbrauchen. Das ist ja immer das. Du kannst ja alles missbrauchen. Du kannst jedes Wort missbrauchen, jeden Satz, richtig, jede Technik. Und ich bin so ein, wie hieß der Thomas, der ungläubige Thomas. ich möchte immer meine eigene Methodik entwickeln. Also ich übernehme ungern sowas, was andere Leute mal irgendwie entwickelt haben. Und deswegen lösungsorientiertes Kurzcoaching, weil ich als Journalistin gelernt habe, Fragen zu stellen. Kurze Fragen. Wenn Sie es nicht wollen, warum reden wir jetzt weiter? Wollen Sie es nicht einfach lassen? Ach, Sie wollen es nicht lassen. Was können Sie dann tun? Und diese Technik finde ich halt toll, weil ich eben nicht, ich habe kein Anliegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste beim Coachen.
Also genau, du hast kein Anliegen. Aber die Menschen, die zu dir kommen, das ist, kann ja jetzt, ich sag mal so ein Beispiel, eine Lehrerin sein, die sagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Beruf, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ich möchte doch viel lieber Künstlerin sein. Also jetzt nur so als Beispiel. Genau. Ne? Also, so, und dann guckst du dir das an und sagst, das ist ja keine Beratung, das wollen wir nicht verwechseln.
Ich sag nichts, ich frag.
Genau, frag.
Ich sag, was würde das denn für Sie bedeuten, wenn Sie jetzt da kündigen?
Ja, meine Pension ist weg.
Ne? Ja, können Sie das ausgleichen irgendwie?
Naja, ich habe ja ein bisschen was geerbt. Ich habe ja, ne?
Okay, so. Was würden Sie gern stattdessen machen?
Ja, ich würde halt gerne malen und vielleicht auch mal ein Buch schreiben.
Aha. Haben Sie schon mal gemalt, ein Bild oder ein Buch geschrieben?
Habe ich, also ich habe auch schon eine Ausstellung gemacht.
Und würde Sie das beruhigen, wenn Sie das erstmal parallel zu Ihrem Lehrerinnenberuf machen würden und sich ausprobieren, ob das wirklich
der Weg ist?
Könnte
ich auf eine halbe Stelle gehen. Also so könnte
genau
das
so geht's.
Ja, ich verstehe. Ja,
okay. Ich habe keine Karten im Spiel, das ist mir völlig wurscht. Ja. Aber ich weiß halt aus meiner Lebenserfahrung, es gibt immer Alternativen.
Und weniger bange sein halt, ne? Oder?
Ja, da muss man auch aufpassen. Also ich bin auch nicht auf der Welt, um die zu ermutigen.
Ne, okay, du willst also niemanden da sozusagen...
Ich werde einen Teufel
tun. Das heißt mal, ich bin jetzt in der
Gasse. Oh ja, ist doch easy, das machen sie. Ja, sie werden eine berühmte Malerin und dann... Und das leider gefährlich. Die Unseriösen...
Das wollte ich gerade sagen, das ist auch... Da, also da möchte ich mich auch gerne nochmal einklinken, weil ich das ja nun auch... Also tatsächlich war das, was ich an Coaching gemacht habe, auch mit... Mein erfolgreichstes, ich habe auch Workshops gemacht und so, aber meine Coachings waren halt 2-Tages-Coachings, immer in schönen Locations, durchaus auch dann preislich, also so bei deinem Stundensatz, aber eben dann über die Tage, worauf ich auch sehr stolz war. Und ich glaube, die Leute kamen auch, als ich Einzelsitzungen in Hypnose gemacht habe, da kamen die Leute zu mir und haben gesagt, oder wenn mich jemand gefragt hat, dann auch aus den Medien, da saß ich dann auch mal auf der anderen Seite des Mikrofons, woran erkennt man jetzt diesen unseriösen Hypnotiseur oder Coach oder was auch immer, da habe ich gesagt, ja, also natürlich gibt es also viele haben dann ja auch ganz viele Urkunden an der Wand hängen und so, die auch nichts zu sagen haben müssen. Und letztendlich habe ich gesagt, es ist auch schon immer viel Bauchgefühl, wenn die Chemie stimmt. Ja. Wir haben vorhin über Leute gesprochen, man kann sich auch mal täuschen, sage ich jetzt mal. Aber letztendlich, das Bauchgefühl, ein überteuerter Preis oder du musst dich heute entscheiden, alles komplett unseriös. Und bei mir war es wirklich so, und das ist das, worauf ich stolz bin, dass dann die Coachings, die ich gemacht habe, das waren natürlich nicht, ich hatte nicht alle zwei Tage so ein Coaching, aber insgesamt waren es vielleicht über so einen Zeitraum von 2 Jahren, waren das vielleicht 12 bis 14 Zwei-Tages-Coachings, wie gesagt, preislich auch in einem höheren Segment. Und das war aber immer auf die Empfehlung desjenigen, der gesagt hat, Mensch, das war toll, das erste war am Starnberger See, werde ich nie vergessen, das war mein erstes Coaching, toll. Der hat sich dann auch gleich zum Seminar angemeldet bei mir und hat gesagt, übrigens, ich kenne da jemanden. Mhm. Dann war ich in Bergen in der Schweiz und so weiter und so weiter. Und so bin ich immer weiter durchgereicht worden. Ja. Dann kam Speyer, glaube ich, und also ich habe die noch im Kopf, weil das waren immer so, wir haben das, ein Coaching habe ich gemacht mit einer Dame, das war eine ehemalige Wurstfabrik, werde ich nie vergessen, war dann ein Hotel, aber das sah noch alles so aus wie in dieser Wurstfabrik. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Das war auch sehr skurril. Aber darauf bin ich dann auch sehr stolz. Aber leider ist dieser Markt sehr unübersichtlich. Das ist schon richtig. Und letztendlich eben nicht zu sagen, du wärst jetzt ein großer Maler oder womöglich, es gibt ja auch Trainer, die dann sagen, also wenn ihr jetzt nicht dieses Seminar, die Leute sitzen im Seminar, haben wahrscheinlich schon ihr letztes Geld ausgegeben und dann wird in dem Seminar gesagt, wenn ihr jetzt nicht mal bereit seid, heute und hier das dann zu investieren, dann wird nichts aus euch.
Dann stimmt euer Mindset nicht. Ich hasse dieses Wort.
Dann stimmt euer Mindset nicht. Ja. Und man kann ja ruhig auch hier Namen nennen, weil es ist in der ARD gelaufen. Das war ja der Mann aus der Hölle, sage ich jetzt mal. Ich nenne den, traue mich doch nicht ganz den Namen zu sagen. Ich habe zwar eine gute Rechtsschutzversicherung, aber der hat das ja öffentlich gesagt. Der hat gesagt, wenn ihr jetzt in diesem Seminar nicht bereit seid zu investieren, dann wird nichts aus euch.
So, und darf ich das gerade mal relativieren? Weil das ist wirklich ein Herzensanliegen.
Ja, dafür sind wir hier.
Weil diese Sendung in der ARD, in einem ZDF oder so, hinterlassen nur verbrannte Erde, weil der Ruf eines ganzen Berufsstands wird natürlich zerstört.
Ja.
Das nehme ich denen so übel, diesen Scharlatanen.
Genau.
Und jetzt lass mal vergleichen. Es gibt Lehrer, das sind faule
Hunde.
Hunde, sagen wir. Ich wollte was mit A sagen, aber das sage ich hier nicht. Aber man sagt doch deswegen nicht, guck mal, Lehrer sind alles faule Hunde.
Ja. Nee.
Es gibt Rechtsanwälte, die sind Betrüger.
Ja.
Aber keiner käme mir auf die Idee zu sagen, alle Rechtsanwälte sind Betrüger. Es gibt Politiker, die Milliarden von Euro verschleudert haben.
Ja.
Ungeschoren davon kommen, bis jetzt jedenfalls. Ja. Aber man sagt ja nicht, alle Politiker sind Betrüger.
Nein.
Aber bei Coaches nimmt sich jeder das Recht, der keine Ahnung hat davon, was Coaching ist, zu sagen, alle Coaches wollen nur euer Geld und alle. Mhm. Übrigens, ich habe mal einen klugen Satz gelesen und den habe ich mir wirklich für mich auch so internalisiert, wenn man sagt, der beste Coach ist der, der nicht nur von Coaching lebt.
Mhm. Okay.
Weil du musst den Luxus haben, dass du auch was ablehnst.
Mhm.
Und das gefällt mir gut. Mhm. Also deswegen habe ich immer diesen Dreiklang. Vorträge, da verdiene ich am allermeisten übrigens, Seminare und Coaching. Aber wenn jemand so und so viel Umsatzcoaching braucht, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass er jemand dahin redet.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade ein Coaching abgesagt, ein Startup in Frankfurt, klang sehr verlockend. Ja. 3 Geschäftsführer haben so ein bisschen Beef miteinander. Und ich sollte das machen. Und habe ich meinen Tagessatz gesagt und dann gesagt, oh, wir sind aber ein kleines und neu. Und dann habe ich gesagt, dann lass mal's. Mhm. Also für 3 Stunden war ich nicht nach Frankfurt. Das bringt doch nichts.
Mhm.
Und dann war ich so stolz, wie ich aufgelegt habe, gesagt habe, guck mal, du bist konsequent geblieben.
Ja. Mhm.
Weil du hast Alternativen. Oh, sag ich, eine Rente. Ich kann euch gar nicht sagen, was für ein super Gefühl das ist, eine Rente zu kriegen. Also das hätte ich mir vorher überhaupt nicht vorstellen können. Du weißt, meine Miete ist jeden Monat bezahlt.
Mhm.
Allein das beruhigt mich schon. Nein, man muss auch sagen, da bin ich nicht die Richtige. Eine Astrologin wollte mal von mir gecoacht werden. Sie wollte noch die berühmteste Astrologin Deutschlands werden. Und ich hab's nicht so mit Astrologie. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, es tut mir leid.
So ein bisschen.
Es tut mir leid. Ich werde Ihnen nicht gerecht. Suchen Sie sich jemand anderen. Da war die beleidigt.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich kann doch nicht so tun, als fände ich das toll. Und sagt, und wenn der Löwe im dritten Mond, keine Ahnung, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Und ich mache nur Witze drüber.
Ja.
Und dann gesagt, ich bin nicht die Richtige für sie. Und diese Freiheit musst du haben.
Mm.
Ja, das ist,
und deswegen finde ich dieses mehrere Eisen im Feuer haben ganz wichtig.
Mm. Und damit ist eigentlich auch die Frage schon beantwortet, was ist der größte Coaching-Mythos? Nämlich, dass alle Coaches unseriös sind.
Ja, das tut uns weh. Und ich habe selber 180 Coaches, glaube ich, ausgebildet in den letzten 15 Jahren. Und wenn ich dann höre, sie trauen sich kaum noch zu sagen, dass sie Coach sind, das tut mir in der Seele weh. Weil ich glaube, dass Coaches die Welt ein bisschen besser machen, ein bisschen friedlicher, weil Konflikte gelöst werden, weil keine falschen Erwartungen rumgeistern, weil Menschen weniger sauer auf die anderen sind. Mhm. Und ich glaube, wir machen es ein bisschen friedlicher. Und wenn man das dann kaputt macht, das fände ich echt schade. Mhm.
Ja, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also ich weiß, Thomas wird jetzt wahrscheinlich gleich die Augen verdrehen, weil ich immer sage...
Sieht man ja nicht.
Nee, sieht man ja nicht, genau. Ich kommentiere es dann gerne. Nein, aber wir sagen manchmal so, bei einigen Gästinnen und Gästen müssen wir eine Wiedervorlage machen. Und hier sind wir uns hoffentlich einig, dass wir das gerne mit dir wieder verabreden.
Habe ich da schon mal mit den Augen gedreht? Ja, also
das wäre allerhand, wenn du das
genau. Also bei Sabine jetzt nicht. Das ist
auch ich habe das doch heute sogar noch bei einem anderen Gast gesagt.
Guck mal. Oder? Das ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Solingen tut ihm gut.
Solingen tut ihm gut, siehst du?
Also ich bin zu allen Schandtaten bereit, egal welches Thema. Ja. Und das ist ja auch der Luxus, wenn du das mal 40 Jahre, 50 Jahre gemacht hast. Ja. Dann, also du kannst mich fragen, wie man die EU rettet, könnte ich dir was sagen.
Da machen wir eine Sendung draus.
Ne? Ja, unbedingt, ja. Das interessiert auch Menschen ohne Ende.
Wird vielleicht auch sehr, sehr aktuell werden.
Ja, genau.
Das kann
aber
ja, durchaus.
Das ist, glaube ich, auch der passende Übergang für unseren Umtrieb der Woche.
Ja.
Ich würde sagen, Andreas fängt immer so gerne an.
Ne? Du weißt genau, dass ich schlecht vorbereitet bin und du willst mich einfach auflaufen lassen.
Unvorbereitet, wie du dich hast, genau.
Ja, genau. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich, für mich ist das, also dann fange ich halt an.
Nein, ich fange jetzt an.
Ja, okay.
Ich möchte jetzt anfangen, weil ich habe jetzt
ganz einfach mit dir.
Mein Umtrieb ist wirklich so dieses, ich habe... den Namen von Sabine vorher schon mal gehört, bevor wir uns kennengelernt haben, aber so im Trainer, ne, und so, und habe dann immer trotzdem genau dieses Vorurteil in meinem Kopf gehabt, so. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dich als unseriös gesehen habe, du warst schon die schon länger in der Szene war, aber ich habe durch Thomas war natürlich auch kein unseriöser Typ, aber ich habe durch ihn unseriöse Typen in meiner Wahrnehmung kennengelernt, aber ich habe jetzt wirklich durch dieses Gespräch mit euch beiden auch einen anderen Blick bekommen. Also das ist für mich so ein Umtrieb zu sagen, naja, das muss ich da auch ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Weil ich da manchmal sehr, Thomas weiß das, sehr harsch urteile, gerade so beim Thema NLP, ja. Ne? Ich habe da, aber dieses zu sagen, okay, sei da auch vorsichtiger. Also ich wusste vorher, dass es seriöse Coachinnen, Coach, ist das Coachin? Ja, ne? Oder Coach?
Ich sage immer Coaches.
Coaches gibt. Aber jetzt fühle ich das mehr, sagen wir mal.
Ach, schön.
So. Ja, so das ist ach, so mein Umfeld.
Ja, ne? Das hast du die Welt ein kleines bisschen besser gemacht schon, heute. Und wenn es nur den Herrn da drüben ist, den wir so aufschleißen müssen, wie er ist. Genau. Ja, mein Umtrieb ist auch. Hat auch damit indirekt zu tun, dass wir seit 2020 sagen, seit der Pandemie, es kann ja nächstes Jahr eigentlich nur besser werden. Und gefühlt weltpolitisch gesehen ist es jedes Jahr bis jetzt schlimmer geworden. Und umso mehr ist dieses auch, ich bin jetzt ja nur anderthalb Tage hier, ich fahre ja morgen schon wieder früh nach Hause, habe aber heute, als wir hier so durch die Straßen gewandert sind in Flensburg, ich habe auch eine Zeit in Flensburg hier gewohnt, meine Mutter kommt aus Flensburg, also Flensburg bin ich auch stark verbunden, da wehte so der Wind, der norddeutsche Wind, schön. Und es war warm und Wärme ist ja nicht so meins, aber dieser Wind gleicht das immer wieder so ein bisschen aus. Und dann diese wunderschönen Straßen, dieses wunderschöne Pflaster und das wäscht dann so diese Schwere der Welt insgesamt. Also sich selber immer diese Last aufzubürden, diese Welt, wo wir denken, du musst jetzt irgendwas machen, sich einzubilden, die Welt alleine retten zu können, weiß ich, ist illusorisch, darum geht's aber nicht, sondern aber immer dieses Leid zu tragen und der Wind hat das so wunderbar runtergespült. Und das war so mein Umtrieb für heute. Ja, Leichtigkeit, da warte ich noch drauf. Aber je mehr sowas passiert, desto besser wird's, sage ich mal. Also ich muss für mich die Beweise finden, dass diese Welt nicht so schlecht ist, wie ich manchmal denke, weil man überladen wird mit diesen ganzen Sachen. Und es gibt genug zu tun, aber ich kann das alles nicht beeinflussen. Ich kann nur in meiner unmittelbaren Umgebung, ich kann die Stärke in der Natur suchen und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen helfen. So, das ist ja. dieses, wenn ja. ich, das ist wie dieses, dieses Bild aus dem Flugzeug, das habe ich früher immer gesagt, ja, ich mache das doch erst mit meinem Kind. Nein, wenn ich die, wenn ich die Sauerstoffmaske, dann kann ich meinem verzweifelten Kind helfen. So, und das passt, das ist eine ganz gute, ganz gutes Gleichnis vielleicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Das ist mein schön. Umtrieb.
Du hast meinen Umtrieb jetzt gerade weggenommen, das finde ich jetzt ziemlich fies. Nee, aber es geht bei mir in die ähnliche Richtung. Also wie gesagt, vor 4-5 Wochen war ich wirklich verzweifelt, muss ich sagen. Mhm. Und dann habe ich mit Menschen geredet. Und es gibt den schönen Spruch, gemeinsam ist man nicht so allein.
Genau, ja.
Und ich kann wirklich nur sagen, wir brauchen andere Menschen, mit denen wir das, wo wir das aussprechen können. Wo nicht jemand sagt, ach du, dir geht's doch gut. Sondern sagen können, ich bin gerade so traurig und so. Und dann sagt die andere, meine beste Freundin in Lübeck eben, ach Kind, das kriegen wir hin oder sowas. Mhm. Und ich muss gerade denken an einen Satz von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, das habe ich gerade in der Sekunde vergessen, sei du die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst.
Mhm. Genau, ja.
Und das ist, glaube ich, was ich wirklich immer wieder kapiere und kapieren muss. Fang in deiner kleinen Mini-Welt an. Mhm. Begrüß deine Nachbarn. Bedank dich bei der dänischen Kuchenverkäuferin. Ja. Lächel Menschen an. Lass jemanden im Bus deinen Platz, wenn der schlechter stehen kann. Es ist wirklich so einfach eigentlich. Ja. Aber wir vergessen manchmal.
Absolut,
das,
ja.
Gut, manchmal muss man auch jemanden anpfeifen. Das ist die andere Geschichte.
Wie diese Tannen im Zug.
Wie gestern, ja. Ja, genau. Aber dieses sei ein guter Mensch. Wir kennen ja diesen Spruch, sei ein Mensch. Ich würde es gerne ausbauen, sei ein guter Mensch. Mhm. Und mach das, was du kannst, um deine Welt ein bisschen freundlicher zu gestalten.
Mhm. Genau.
Und ich denke mir, wenn jeder das tun würde, wäre es schon alles grandios.
Das macht so viel aus. Also ich habe ja mal gekellnert in Wiek auf Föhr. Und da hat auch einer, das war ein Ehepaar, die haben dann gut gegessen. Und am Ende lag auch damals noch ein Heiermann, also 5 Mark auf dem Tisch. Freue ich mich drüber. Trinkgeld, wow. Anerkennung, super, ja, gar keine Frage. Dann stand da aber noch ein Satz, weil sie so nett waren.
Ach,
so, ja. Und das ist über 20, 25 Jahre her. Das vergesse ich nicht. Ja. So, und dieses kleine Ding, wo es für ihn vielleicht nicht, der hat sich dabei nicht viel gedacht, der hat einfach aus dem Moment das darauf gekritzelt, das trage ich als Energie in mir und das treibt mich heute noch an. So, und dann denke ich, wenn das so lange hält, und das hat ja Björn Engholm mal in seinem Umtrieb der Woche gesagt, wenn jeder auch immer so ein, im Grunde deinen Umtrieb hat er auch schon geklaut, aber wenn so viele sich so einig sind, dass es so einfach ist, wenn man so kleine, oder sagt, Mensch, so wenn man das, wenn du das jetzt zum Beispiel so sagst, oder ich muss das einfach dann auch ganz freundlich verpacken, oder sagt, Mensch, waren Sie heute beim Friseur zur Kassiererin? Nein, aber ein ernst gemeintes Kompliment kann so viel bewirken. Ja. Und wenn es einem selber gut geht, fällt es einem viel, viel leichter, sowas auch nach außen zu tragen. Insofern haben wir uns das, gut geteilt.
Und auch zwischen den Generationen. Ich saß neulich, als ich in Lübeck war, im Bus, gegenüber saßen zwei sehr geschminkte junge Frauen, 19, 18, 19 Jahre. Und ich musste die so anstarren. Weil so, also solche Wimpern und so. Und die eine guckte mich dann so an und dann habe ich spontan gesagt, was haben Sie für ein tolles Make-up? Hm. Ich muss dauernd hinschauen, ich kann gar nicht weggucken.
Ja.
Und so der andere, die neben mir saß, sie übrigens auch.
Ja.
Und dann haben die gestrahlt wie die Honigkuchenpferde.
Hm.
Und ich habe gedacht, was vergebe ich mir denn?
Ja.
Wenn ich, und die waren wirklich toll geschminkt. Also ich vergebe mir doch nichts.
Nein, ganz im Gegenteil, es bereichert ja auch das eigene Leben.
Und ich denke bis heute daran.
Genau, du denkst daran, die denken daran, man kommt in Kontakt, wir reden jetzt darüber.
Genau.
Vielleicht hören die das und denken, andere hören das und denken, jetzt kann ich auch mal rausgehen im Bus und sag das.
Genau.
Und man hat einen Kontakt, es ist eine ganz andere Energie.
Und die denken nicht, die alten Omas sind alle doof, sondern
da
war neulich so eine alte Oma, die hat was Tolles gesagt.
Ja, in diesem Sinne zeigt das Gegenteil. Wir sagen vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Und weil du so nett bist, wollen wir dich gerne hier wiedersehen. Dankeschön.
Genau.
Total gerne. Sag Bescheid. Ich bin bereit, allzeit bereit.
Sehr gerne.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüssi.
Danke, liebe Grüße.